Wenn du diese Zeilen liest, hast du bereits denselben Fehler gemacht wie ich. Mit diesem Satz beginne ich mein Protokoll. Ich schreibe ihn mit ruhiger Hand in ein Notizbuch, dessen Seiten nach Staub und altem Leim riechen. Ich heiße Sam Marlowe. Ich bin Sprachwissenschaftler, spezialisiert auf tote Sprachen, apokryphe Fragmente, Texte, die man aus guten Gründen weggeschlossen hat. Ich lebe am Ende eines Hohlwegs in einem Cottage aus grauem Sandstein, knapp 5 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Wenn der Wind aus dem Moor kommt, singen die Fenster und das Fachwerk knackt wie etwas, das sich an vergangene Formen erinnert. »Leben Sie hier wirklich allein, Mr. Marlowe?« fragte mich Mrs. Whitfield vor einiger Zeit, die Witwe vom unteren Ende des Lanes, und reichte mir einen Korb mit Gemüse. »Allein ist ein dehnbarer Begriff«, antwortete ich. Sie lächelte nicht. Sie ist freundlich, wachsam und hat ein Gespür dafür, wann Worte mehr verbergen als sagen. »Allein ist für meine Arbeit nützlich.« Die Stille hält, was Bibliotheken nicht bieten. Ein gleichmäßiges Feld, in dem jedes fremde Zeichen sich abzeichnen kann. Mein Tagesritual ist schlicht. Ich öffne die Läden, koche Tee, lege Handschuhe an und breite die Papiere auf dem Schreibtisch aus, der einstmals ein Kartentisch war. Eine Lupe, ein Lineal mit Zentimeterskala, ein weiches Pinselchen zum Abheben von Staub, kleine Gewichte, damit Ecken glatt liegen. Wenn ich die ersten Zeilen eines unbekannten Systems sehe, spannt sich in mir etwas auf, als ob ein verborgener Muskel die Luft anhielte. Mit den Jahren habe ich mir eine Regel auferlegt. Öffne nichts, was absichtlich verschlossen wurde, ohne zuvor herauszufinden, warum. Diese Regel hat mir geholfen, und doch war es diese Regel, die mich schließlich zu dem verborgenen Ding führte, das mich verschlingen wollte. Denn wer nach dem Warum fragt, folgt Spuren, die andere meiden. Und irgendwann steht man vor einer Schwelle, die nicht für Menschenfüße gemacht ist. Ich suche bevorzugt Texte, die an den Rändern des Kanons liegen, spätantike Randnotizen, byzantinische Homilien mit verwachsenen Glossen, Mischformen aus Latein und etwas, das an frühes Arabisch erinnert, doch in seinen Gelenken anders knackt. Meine Kollegen nennen das exzentrisch. Ich nenne es notwendig. Wissen entsteht am Rand, pflege ich zu sagen, und frisst sich dann nach innen. Das klingt klug, bis der Rand zurückbeißt. An Abenden, wenn das Licht flach in den Garten fällt und die Hecke lange Schatten wirft, sitze ich oft ohne Lampe am Schreibtisch und höre dem Haus zu. Holz dehnt sich, Wasser tropft. Die alte Standuhr im Flur schlägt, als würde sie die Zeit selbst nur im Nachsprechen lernen. Manchmal klinge ich mir dann selbst fremd. Als ob die Wörter, die ich am Tage so sicher verhandle, nachts ein Gewicht bekommen, das nicht mehr von mir ist. Worte sind Körper, sagte einst einer meiner Lehrer. Wenn du sie in den Mund nimmst, gehen sie in dein Blut. Damals hielt ich das für Metapher. Heute wäge ich jedes Silbenpaar, als könnte es Gift tragen. Der Impuls für die Reise, die ich dennoch antrat, war klein. Ein unscheinbarer Briefumschlag ohne Absender, in dem nur ein Foto und ein handgeschriebener Zettel lagen. Auf dem Foto eine Apsis in byzantinischem Stil, halb verfallen, kühle Rundungen, Mauerwerk, dessen Fugen vom Regen ausgewaschen sind. Auf dem Zettel stand: San Teodoro, frag nach dem Plateau. San Teodoro liegt im Süden Italiens, irgendwo in den Bergen, sagte mir mein Gedächtnis. Ein Name wie eine Schublade, die man seit Jahren nicht aufgezogen hat. Ich legte das Foto zunächst beiseite. Du hast genug Arbeit hier, murmelte ich mir zu. Und doch kehrte mein Blick immer wieder dorthin zurück, als hätte das Bild eine Schwerkraft, der meine Vernunft nicht gewachsen war. »Sie sehen übermüdet aus, Mr. Marlowe«, sagte Mrs. Whitfield am Gartentor. »Schlafen ist eine Angewohnheit«, erwiderte ich. »Ich verliere mir ab und zu welche.« Sie strich mit dem Daumen über die Kante des Korbs, als prüfe sie eine unsichtbare Scharte. »Man kann auch zu viel mit Geistern reden, bevor sie antworten«, sagte sie leise. Ich lächelte aus Höflichkeit. In mir aber bewegte sich etwas, das ich nicht benennen wollte. Ich begann Nachforschungen. Keine großen Gesten, nur Anfragen an zwei Archive, eine E-Mail an einen Ordenshistoriker, der eher knapp antwortet als gar nicht. San Teodoro tauchte in Reiseberichten auf, älterem Datums, umschrieben mit den üblichen Floskeln von Stille, Abgeschiedenheit und einem heiligen Ort, der irgendwann aus der Zeit fiel. Nichts Konkretes, genug für mich. Es gab Spuren von Mönchen, Abschriften, ein Hinweis auf einen Kopisten namens Bruder Alaric. Der Name setzte sich in mir fest wie ein Sandkorn unter dem Lied. Öffne nichts, was absichtlich verschlossen wurde, ohne zuvor herauszufinden, warum, wiederholte ich am Abend, als ich am Schreibtisch saß und das Foto neben die Lupe legte. Es war, als würde die Regel mir diesmal nicht abraten, sondern mit mir verhandeln. Warum war dieser Ort verschlossen worden? Was hatte man dort begraben und dann doch in einen Schatten gelegt, der heller leuchtet als jede Lampe? Ich entschied mich nicht in einem Augenblick, sondern in vielen kleinen. Ich zog das Reiseköfferchen aus dem Schrank, prüfte das Maßband in Metern, legte Pinsel und Spachtel in eine Stoffrolle, steckte Notizbücher ein, eine Kamera mit einem leichten Weitwinkelobjektiv von rund 25 mm Brennweite, die ich seit Jahren benutze. Kein Drama, nur das leise Klicken von Riegeln und das Rascheln von Papier. Als ich das Licht löschte, roch das Haus nach kalter Asche und Tee. Draußen hatte der Wind gedreht. Ein Fuchs bellte im Feld. In der Dunkelheit des Flurs stand die Uhr und ihr Ticken war plötzlich zu laut. Ich dachte an den Satz meines Lehrers und an die Regel, die mich bisher getragen hatte. Worte gehen ins Blut, sagte ich in das Dunkel. Und manche sind nicht für menschliches Blut gemacht. Dann schloss ich die Augen so fest ich konnte und wusste im selben Moment, dass ich gehen würde. Meine Neugier war bereits unterwegs. Meine Schritte würden nachfolgen. Die Fahrt nach Italien dauerte 2 volle Tage. Von meinem Cottage im Norden Englands bis hinunter nach Kalabrien waren es über 2000 Kilometer. Eine Strecke, die sich zog wie ein Band, das mich mit jedem Abschnitt fester umschlang. Ich fuhr über Landstraßen, Autobahnen, durch Tunnel, die wie Schlünde im Berg gähnten, und vorbei an Dörfern, deren Namen ich im Rückspiegel sofort wieder vergaß. Mit jeder Stunde schien die Welt vertrauter Ordnung hinter mir zu bleiben, und etwas anderes, Unausgesprochenes, zog mich näher an das Foto in meiner Tasche, als würde es mich von dort aus lenken. Als ich schließlich das Dorf San Teodoro erreichte, war die Sonne bereits tief und tauchte die steilen Häuserwände in ein rötliches Glühen. Es war ein kleiner Ort, kaum mehr als ein paar schmale Gassen, die sich am Hang des Monte Pollino hinaufwandten. Von weitem wirkte es malerisch, doch sobald ich den Wagen parkte und die ersten Schritte setzte, legte sich eine eigentümliche Stille über mich. Es waren keine Kinder auf den Straßen, keine Stimmen, keine Musik aus offenen Fenstern, nur das Ticken meiner Schuhe auf dem unebenen Pflaster. Eine ältere Frau, die ein Tuch über den Kopf gezogen hatte, kam mir entgegen. Als ich den Namen des Klosters erwähnte, blieb sie abrupt stehen, schlug ein Kreuz und murmelte Worte in einem Dialekt, der selbst für mich als Linguisten kaum verständlich war. Ich verstand nur Bruchstücke, so etwas wie verflucht und bleib fern. Ihre Augen wichen meinen aus und sie floh, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren. Später, in einer kleinen Taverne, bestellte ich einen Kaffee. Der Wirt stellte die Tasse auf den Tisch, doch als ich nach dem Kloster fragte, versteifte er sich, als hätte ich einen Fehler begangen, der nicht wieder gut zu machen war. »Gehen Sie nicht hin«, sagte er knapp. »Es ist ein Ort, den die Zeit nicht berührt, und das hat seinen Grund.« Dann wandte er sich ab, als sei das Gespräch beendet. Ich wusste da bereits, dass ich mich nicht abbringen lassen würde. Diese Reaktionen bestätigten nur, dass dort etwas verborgen lag, das meine Neugier auf eine Weise reizte, wie es kein gewöhnliches Gemäuer vermocht hätte. Der Weg zum Kloster führte über einen schmalen Pfad, der in Serpentinen den Berg hinaufging. Rund 300 Höhenmeter galt es zu überwinden, und der Anstieg dauerte fast eine Stunde. Auf halber Strecke begann die Vegetation dünner zu werden. Büsche wichen kargen Felsen und der Wind pfiff mit einer solchen Beharrlichkeit durch die Schluchten, dass ich manchmal stehen bleiben musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Endlich erreichte ich das Plateau. Dort erhoben sich die Überreste des Klosters von San Teodoro, oder besser gesagt das, was von ihnen übrig war. Die meisten Mauern waren nur noch bis zur Hüfte hoch, wie Zähne, die in einem verfallenen Kiefer stecken. Doch das Gotteshaus selbst stand noch fast vollständig, wenn auch gezeichnet von Jahrhunderten. Seine Apsis wölbte sich dunkel gegen den Himmel, die Steine waren von Moos und Flechten überzogen und die Rundungen wirkten seltsam unnatürlich, als hätte der Bau nicht menschlicher Hand entsprochen. Ich trat ein. Das Innere roch nach Moder und kaltem Staub. Sonnenstrahlen fielen durch Löcher im Dach und zeichneten Muster auf den Boden, als wollten sie die Geometrie der Mauern nachzeichnen. Doch je länger ich hinsah, desto weniger ergaben die Linien einen Sinn. Winkel und Proportionen stimmten nicht. Manche Wände wirkten länger, wenn ich sie direkt betrachtete, kürzer, wenn ich den Kopf abwandte. Es war, als sei das Gebäude ein Rätsel aus Stein, das sich meiner Wahrnehmung entzog. 3 Tage verbrachte ich dort oben. Ich maß die Grundmauern, fotografierte Ornamente, die wie verflossene Schriftzüge wirkten, und machte Skizzen. Ich aß kaum, schlief in einem kleinen Zelt am Rande des Plateaus und wachte immer wieder auf, überzeugt, dass mich Schritte umkreisten. Doch jedes Mal sah ich nichts als Schatten, die sich zu weit bewegten, obwohl die Nacht vollkommen windstill war. Am 3. Tag stand ich im Chorraum vor dem Altar, einem massiven Block aus Stein, der zu groß wirkte, um von Menschen bewegt worden zu sein. Ein Detail fiel mir auf. Eine Ecke war leicht abgesunken, kaum ein Finger breit, doch genug, dass ein Spalt zwischen Altar und Boden klaffte. Neugierig kniete ich nieder, tastete hinein und meine Finger berührten Stoff. Ich arbeitete fast eine Stunde daran, den Gegenstand herauszubekommen. Mit einem Spachtel lockerte ich den Steinboden Stück für Stück. Schließlich zog ich ein Bündel hervor, fest umwickelt in Tücher, die so brüchig waren, dass sie beim Anfassen zerfielen. Darin lag ein Manuskript. Der erste Blick ließ mich erschauern. Das Pergament fühlte sich unnatürlich an, glatt an manchen Stellen, rau an anderen, wie Haut, die nicht zu einem Tier gehörte. Die Seiten waren mit Flecken von grauer Asche übersät, die sich zu Mustern formten, die mir entglitten, sobald ich sie fixieren wollte. Gebunden war das Ganze nicht mit Faden, sondern mit Haar. Dicke, rötlich schimmernde Strähnen, die keinem Menschen entstammen konnten. Ich wusste, dass ich etwas gefunden hatte, das besser verborgen geblieben wäre. Und doch wickelte ich das Manuskript vorsichtig in meine Jacke, presste es an mich und machte mich an den Abstieg. Die Luft war still, zu still, als ich den schmalen Pfad zurück ins Tal nahm. Jeder Schritt hallte, als stiege ich durch die Kathedrale eines Grabes. »Was haben Sie gefunden?« flüsterte eine Stimme in meinem Kopf. Doch es war nur mein eigenes Gewissen. Und ich konnte mir bereits selbst antworten. Etwas, das nicht für Menschenaugen bestimmt war. Etwas, das nicht zerstört werden durfte, aber auch nicht hätte existieren sollen. Und dennoch trug ich es fort, wie ein Dieb, der einen Fluch stiehlt. Die Heimreise war eine Prüfung der Geduld und der Nerven. 2 Tage saß ich am Steuer, während das in meine Jacke geschlagene Manuskript neben mir lag, eingewickelt und dennoch allgegenwärtig. Ich konnte es nicht in den Kofferraum legen. Jedes Mal, wenn ich den Gedanken hatte, überkam mich ein irrationaler Druck im Kopf, als würde eine unsichtbare Hand mir zuraunen: Halte mich bei dir. Also blieb das Bündel auf dem Beifahrersitz und ich spürte es, als hätte es ein Eigengewicht, das weit über das physische Maß hinausging. Auf der Fähre nach Dover stand ich an der Reling. Das Meer lag schwarz wie geschmolzenes Blei, nur hin und wieder brach ein Kamm von weißem Schaum durch die Dunkelheit. Ich hörte die Motoren tief unter mir hämmern, doch darüber legte sich eine 2. Klangschicht, kaum wahrnehmbar. Das Wispern von Lauten, die ich noch nicht verstand. Es klang, als würde der Wind Silben über die Wellen tragen. Ich drehte mich um. Niemand stand in meiner Nähe. Doch die Silben blieben. Zurück in meinem Cottage wirkte die Rückkehr zunächst tröstlich. Die Hecke stand in vollem Grün, die Fensterläden schlossen wie gewohnt und Mrs. Whitfield hatte offenbar Gemüse vor meine Tür gestellt. Es war Abend, als ich die Tasche mit dem Manuskript auf den Schreibtisch legte. Ich setzte Wasser für Tee auf, doch das Knistern des Kochers war zu laut, beinahe feindselig. Ich goss den Tee nicht aus. Stattdessen schloss ich die Tür zum Arbeitszimmer und legte meine Hände auf das Paket. Nur ein Blick, murmelte ich. Doch ich wartete bis nach Mitternacht. Etwas hielt mich zurück, nicht aus Vernunft, sondern aus einer fremden Zurückhaltung, als wolle das Manuskript selbst den Zeitpunkt bestimmen. Als ich die Tücher löste, brach eine Wolke von Staub auf, süßlich und faul zugleich. Das Pergament schimmerte schwach im Kerzenlicht, als hätte es eine eigene Haut. Ich strich vorsichtig darüber. Die Seiten fühlten sich nicht gleichmäßig an. Manche Stellen waren glatt wie Glas, andere rau wie Schorf. Meine Finger zogen sich unwillkürlich zusammen, als hätten sie erkannt, dass dies nicht Tierhaut war. Die Schrift darauf war eine Verstümmelung von Latein. Manche Wörter erkannte ich sofort. Iter, Domus, Ignis. Doch dazwischen lagen Symbole, die aussahen, als hätten sie nie einem menschlichen Alphabet angehört. Linien, die sich krümmten wie Wurzelgeflechte, Punkte, die an Sternkarten erinnerten, und Zeichen, die wie Hebräisch oder Arabisch wirkten, aber in einer Weise gebrochen waren, die sich jeder Logik entzog. Ich begann, Notizen zu machen. Zuerst fragmentarisch, dann systematischer. Stunden vergingen. Als ich aufsah, graute der Morgen. Ich hatte die Nacht ohne Schlaf durchgearbeitet, ohne Hunger, ohne Durst. Nur der Drang, weiter zu entziffern, trieb mich an. Mit jedem Absatz wuchs mein Unbehagen. Es war kein theologischer Text, es war eine Anleitung. Keine Metapher, kein Gleichnis, sondern konkrete Beschreibungen. Wegpunkte im Raum. Koordinaten, als handle es sich um Landkarten einer Landschaft, die nicht zu unserer Welt gehörte. Das Manuskript sprach von Toren zwischen den Ebenen, von Räumen, die zwischen den Atemzügen der Schöpfung liegen. Nach einigen Tagen begann ich Veränderungen an mir selbst zu bemerken. Zuerst waren es meine Träume. Ich wachte schweißgebadet auf, weil ich Orte sah, die ich nicht kennen konnte. Eine Stadt aus schwarzem Glas, Wälder aus Knochen, Flüsse aus trübem Feuer. Ich hörte Stimmen, die Sprachen sprachen, die mir dennoch sofort verständlich waren. Als ich morgens in den Spiegel sah, war mein Gesicht eingefallen. Meine Augen lagen tiefer und die Haut unter ihnen war blass wie Papier. »Sie sehen nicht gut aus, Mr. Marlowe«, sagte Mrs. Whitfield eines Tages, als ich ihr im Garten begegnete. Sie hielt ein Bündel Karotten in der Hand, ihre Finger zitterten leicht. Vielleicht sollten sie mehr unter Leute gehen. »Arbeit«, antwortete ich knapp. Meine Stimme klang heiser, als wäre sie durch Sand geschliffen worden. Sie musterte mich mit diesem Ausdruck von Sorge, den alte Menschen tragen, wenn sie etwas Unaussprechliches ahnen. »Man kann in zu vielen Büchern leben, Sam«, sagte sie, »und irgendwann verlässt man die Welt nicht mehr freiwillig, sondern weil man den Weg zurück nicht findet.« Ich lachte schwach, doch das Lachen gehörte mir nicht mehr ganz. Die Nächte wurden länger, obwohl die Uhrzeiten unverändert blieben. Wenn ich den Text betrachtete, begannen die Zeichen sich zu bewegen. Erst nur im Augenwinkel, dann auch, wenn ich sie direkt ansah. Linien verschoben sich, Punkte wanderten. Ich rieb mir die Augen, doch die Zeichen ordneten sich neu, als hätten sie ein eigenes Bewusstsein. Am Ende der zweiten Woche schlief ich kaum noch. Kaffee und trockenes Brot hielten mich gerade so aufrecht. Meine Hände zitterten, sobald ich mich vom Schreibtisch entfernte, als wäre das Manuskript eine Droge, deren Wirkung nachließ, wenn ich zu weit ging. Ich wusste, dass ich mich am Rand eines Abgrunds befand. Doch etwas in mir, tiefer als Vernunft oder Angst, wollte weiter. Der Text versprach nicht nur Wissen. Er versprach eine Wahrheit, die älter war als die Welt. Eine Wahrheit, die nur durch mich ins Licht treten konnte. Und so arbeitete ich weiter. Stunde um Stunde, Nacht um Nacht, bis das Manuskript nicht länger ein fremdes Dokument war, sondern eine Stimme in meinem Kopf, die mir zuflüsterte, dass ich derjenige war, der es vollenden musste. Es war eine Nacht im späten November, als ich den Punkt erreichte, an dem es kein Zurück mehr gab. Die Tage waren zu einer einzigen grauen Fläche verschwommen. Ich wusste nicht mehr, wann ich zuletzt geschlafen hatte. Wenn ich die Augen schloss, brannten Symbole auf meine Lider, als seien sie eingebrannt, und sie zogen mich sofort wieder an den Schreibtisch. Die Zeichen im Manuskript hatten längst aufgehört, nur Text zu sein. Sie pulsierten schwach, als atmeten sie. Mit jeder Silbe, die ich entzifferte, spürte ich ein Drängen, als wolle etwas hinter den Worten hervortreten. Zunächst dachte ich, es sei Einbildung, eine Folge der Übermüdung. Doch bald merkte ich, dass die Sprache selbst mich veränderte. Ich begann, in den Symbolen zu träumen, in Lauten, die keinen menschlichen Ursprung haben konnten. Wenn ich erwachte, konnte ich diese Laute sprechen, und jedes Mal vibrierte die Luft im Raum so, dass die Kerzenflammen sich neigten. Ich sprach immer mehr mit mir selbst. »Nur noch ein Absatz«, flüsterte ich in der Dunkelheit. »Nur noch ein Satz.« Doch jeder Absatz öffnete den nächsten, jede Entzifferung machte die Unruhe größer. Meine Hände zitterten, wenn ich das Pergament auch nur für einen Moment beiseite legte. Das Zittern hörte nur auf, wenn ich erneut zu lesen begann. An einem dieser Nächte stand ich auf, um im Spiegel im Flur mein Gesicht zu betrachten. Ich erschrak. Meine Wangen waren eingefallen, meine Augen lagen tief in dunklen Höhlen, und für den Bruchteil eines Augenblicks sah ich mein Spiegelbild die Lippen bewegen, obwohl ich still war. »Sag es laut«, formte der Mund. Ich wich zurück, das Herz hämmerte. Doch als ich erneut hinsah, war es nur mein müdes Gesicht, das mich anstarrte. Die Veränderung blieb nicht auf mich beschränkt. Das Haus selbst begann zu reagieren. Die Uhr im Flur schlug zu willkürlichen Zeiten, manchmal zweimal in einer Minute, manchmal stundenlang gar nicht. In den Ecken meiner Stube sammelte sich eine Dunkelheit, die sich nicht durch Kerzenlicht vertreiben ließ. Wenn der Wind durch die Ritzen pfiff, klang es, als würden mehrere Stimmen gleichzeitig flüstern, jede in einer Sprache, die ich inzwischen verstand. Am 30. Tag meiner Arbeit erreichte ich den letzten Abschnitt des Manuskripts. Ich wusste es, bevor ich die Seiten aufschlug. Die Zeichen standen dichter, und sie hatten einen Rhythmus, als wollten sie gesungen werden. Mein Atem ging flach, während ich die erste Zeile entzifferte. Es war kein Bericht mehr, keine Beschreibung, sondern eine Beschwörung. Eine Abfolge von Lauten, die aufgesagt werden mussten. Ich hörte sie in meinem Kopf, noch bevor ich sie verstand, und sie drängten gegen meine Lippen wie lebendige Wesen. »Tu es nicht«, sagte ich zu mir selbst. Doch meine Stimme klang matt, wie aus weiter Ferne. Meine Hände lagen bereits auf dem Pergament, meine Finger zeichneten die Linien nach, als wollten sie den Weg öffnen. Der Raum schien enger zu werden, die Schatten dichter. Jede Kerze flackerte, obwohl keine Zugluft zu spüren war. Dann begann ich zu sprechen. Zuerst nur ein Flüstern, ein Hauch von Lauten, die nicht wie Sprache klangen, sondern wie das Knacken von Eis, das Bersten von Metall, das Zischen von Gas, das unter Druck entweicht. Mit jeder Silbe wurde meine Stimme stärker. Der Klang vibrierte in den Wänden, die Fenster erzitterten und selbst die Uhr verstummte. Die Temperatur sank abrupt. Mein Atem bildete weiße Schwaden und der Boden unter meinem Stuhl knarrte, als würde er nicht mehr aus Holz, sondern aus etwas Zerbrechlicherem bestehen. Dann hörte ich es. Ein tiefes Krachen. Von unten, als würde der Grund selbst aufreißen. Ein Riss bildete sich im Dielenboden, schnurgerade, dann verzweigte er sich in geometrischen Mustern, die aussahen wie Runen, die ich inzwischen lesen konnte. Es roch nach Metall, nach Kupfer und verbranntem Fleisch. Der Spalt öffnete sich und darunter war kein Keller, kein Fundament. Nur Schwärze. Kein Schwarz wie eine mondlose Nacht, sondern ein Dunkel, das Substanz hatte, schwer und lebendig. Ich wollte aufspringen, doch meine Beine gehorchten nicht. Meine Lippen sprachen weiter, ohne dass ich sie kontrollierte. Die letzten Silben waren wie ein Schrei. Sie zerschnitten die Luft und alle Kerzen erloschen gleichzeitig. In völliger Dunkelheit brach der Boden endgültig auf und ich stürzte, nicht in Leere, sondern in ein Gewicht, das mich von allen Seiten umschloss. Es war, als würde ich in flüssigen Schatten fallen, dick und kalt, und jeder Atemzug füllte meine Lungen mit Finsternis. Ich fiel. Minuten, Stunden, vielleicht auch nur Sekunden. Zeit hatte in diesem Abgrund keinen Halt. Und während ich stürzte, hörte ich das Flüstern des Manuskripts, als sei es zufrieden. Der Weg ist offen, raunte es in meinem Kopf. Jetzt beginnt die Reise. Mit einem Aufprall, der mich hätte töten müssen, landete ich. Die Kälte des Bodens brannte durch meine Kleidung. Ich lag keuchend auf Steinen, die älter wirkten als die Welt selbst. Als ich aufblickte, sah ich Ruinen, die sich bis zum Horizont erstreckten, Türme, die sich in Spiralen wandten, Brücken, die in die Luft führten und nirgendwo endeten. Ich hatte den Abstieg begonnen. Ich wusste, das war kein Traum, keine Halluzination. Ich war in die erste Stufe dessen eingetreten, was die Worte mir versprochen hatten. Die Hölle. Als ich den Kopf hob, lag ein endloser Schimmer über Droit, den Ruinen. Kein Sonnenlicht, sondern ein graues Zwielicht, das keinen Ursprung hatte. Es war kalt, doch nicht die Kälte der Winterluft, sondern eine, die in das Innere griff, als würde sie Gedanken und Erinnerungen gefrieren lassen. Vor mir erhoben sich Mauern aus schwarzem Stein, deren Geometrie nicht stimmte. Einige Türme krümmten sich in sich selbst zurück, andere stiegen auf und verloren sich im Nichts. Ich stolperte durch die Straßen, die von Seelen erfüllt waren, die langsam, beinahe schlafwandelnd zwischen den Ruinen umhergingen. Ihre Gesichter waren leer, ausgehöhlt von einer Sehnsucht, die keine Richtung kannte. Ihre Lippen murmelten Namen in Sprachen, die seit Jahrhunderten nicht mehr gesprochen wurden. Liebende Kinder, vergessene Götter. Und überall dasselbe Flüstern. Der Hunger nach etwas, das nie erfüllt werden konnte. Dann trat er aus der Menge hervor. Eine Gestalt, die alle anderen überragte. Der Trauerkönig. Er war mindestens 10 Meter hoch, in Gewänder gehüllt, die einst von königlichem Purpur gewesen sein mochten, nun aber die Farbe von vertrocknetem Blut hatten. Seine Krone war ein Gebilde aus Dornen und Kristallen, die langsam Tränen absonderten, die zu Eis gefroren, noch bevor sie den Boden berührten. Seine Augen fixierten mich, und für einen Moment fühlte ich sein Gewicht wie eine Last auf meinen Schultern. Er sprach nicht. Und doch wusste ich seine Geschichte. Ein Herrscher, der in Gerechtigkeit lebte. Ein Philosoph, der starb, bevor Erlösung ihn erreichen konnte. Nun weinte er für sich und all die Seelen, die unter seinem Blick in ewiger Sehnsucht gefangen waren. Ich wich zurück und die Seelen wichen mit mir, als ahnten sie, dass mein Weg tiefer führen würde. Der Trauerkönig ließ mich ziehen, doch ich spürte die Schwere seines Blickes noch lange. Der Pfad senkte sich und das Zwielicht wurde heller, doch krankhaft verfärbt, als würde Feuer durch einen grauen Schleier scheinen. Bald erreichte ich den nächsten Kreis. Schon aus der Ferne hörte ich das Heulen des Windes, ein Dröhnen, das aus allen Richtungen kam. Als ich näher trat, sah ich die Stürme. Ein Orkan, der über eine öde Landschaft peitschte, in der einst Tempel und Paläste standen. Ihre Trümmer lagen zerstreut, wie Knochen über ein Schlachtfeld geworfen. In diesem Sturm wirbelten Seelen umher, Körper, die einander umarmten, nur um im nächsten Moment auseinandergerissen und gegen zerklüftete Felsen geschleudert zu werden. Ihre Schreie waren zugleich Schmerzensschreie und Ausbrüche von Leidenschaft. Unter ihnen erkannte ich Gestalten aus Legenden. Helen von Troja, ihr Antlitz verzerrt im ewigen Tanz mit Paris, und Paolo und Francesca, die sich immer wieder fanden, nur um sofort wieder zerrissen zu werden. Über ihnen kreiste eine Frau mit zerfetzten, blutenden Flügeln, deren Schönheit so überwältigend war, dass sie schmerzte, Lady Valeria. Ihre Flügel bestanden aus Kristallstücken, die in allen Farben schimmerten, und doch tropfte Blut aus den Rissen. Ihr Lachen schnitt durch den Sturm wie Glas, und wo sie vorbeiflog, wurde das Leid der Liebenden noch unerträglicher. Dann bemerkte sie mich. Mit einer einzigen Bewegung ließ sie sich herab, und die Luft um mich begann zu beben. Ihre Schatten bewegten sich eigenständig, tasteten nach mir, als wollten sie mich berühren. »Willkommen, Übersetzer«, sagte sie, ihre Stimme so süß, dass mir die Knie weich wurden. »Siehst du, wie Liebe zu Qual wird? Hier ist sie rein, ohne Hoffnung, ohne Ende.« Einen Augenblick lang wollte ich mich fallen lassen, wollte spüren, was diese Seelen fühlten, eine Leidenschaft, die keine Grenzen kannte. Doch ein Rest von Vernunft hielt mich fest. »Das ist keine Liebe«, brachte ich hervor. »Es ist nur Gefangenschaft.« Ihre Flügel schlossen sich um sie und sie lachte, ein Ton wie brechendes Kristall. »Und Gefangenschaft ist das Wesen jeder Liebe, Sam Marlowe. Du wirst zurückkehren.« Dann erhob sie sich wieder in den Sturm und ich zwang mich, weiterzugehen. Hinter den Ruinen der Liebenden wurde der Boden feucht, der Wind verklang und ein neuer Geruch legte sich über die Luft. Es war der Gestank von Fäulnis, von vergammeltem Fleisch, süßlich und widerwärtig. Bald prasselte Regen auf mich herab, doch es war kein Wasser. Es waren Brocken von verdorbenem Brot, Früchte, die längst zu fauliger Flüssigkeit zerfallen waren, Fleischstücke, die von Maden durchsetzt waren. Der Boden war ein Sumpf, der bis zu meinen Knien reichte. Darin wälzten sich Seelen, grotesk aufgebläht, ihre Körper von Geschwüren zerfressen. Sie griffen gierig nach jedem fauligen Brocken, rissen einander die Beute aus den Händen und stopften sie in ihre Mäuler, obwohl ihre Bäuche bereits platzten. Doch je mehr sie fraßen, desto mehr schrien sie nach Nahrung. Durch den Sumpf schritten Bestien, die so aussahen, als hätten sie nie einer irdischen Schöpfung entstammen können. Sie waren so groß wie Pferde, ihre Haut glänzte schwarz wie Öl und ihre Mäuler konnten sich unnatürlich weit öffnen. In ihnen sah ich nicht nur Zähne, sondern unendliche Reihen von Schlünden, die hinabführten in ein bodenloses Nichts. Eines dieser Wesen kam nahe. Sein Atem roch nach Verwesung und verbranntem Fett. »Hunger«, knirschte es mit einer Stimme, die wie Knochen über Stein klang. »Auch du wirst hungern, Übersetzer. Nach Wahrheit, nach Macht, nach dem, was nicht gestillt werden kann.« Ich wich zurück, kämpfte mich durch den Morast, bis fester Boden wieder unter meinen Füßen war. Der Gestank haftete mir an, und ich wusste, er würde bleiben, auch wenn ich tausendmal wusch. Drei Kreise hatte ich durchquert. Sehnsucht, Lust, Völlerei. Jeder hatte mir etwas gezeigt, das ich in mir selbst erkannte. Und ich wusste, der Abstieg hatte gerade erst begonnen. Der Weg aus dem Morast führte über eine Anhöhe aus scharfkantigem Gestein. Meine Kleidung war von Fäulnis getränkt. Meine Haut roch nach Verwesung. Und doch konnte ich nicht anhalten. Jeder Schritt schien mich tiefer in das Herz dieser Welt zu ziehen, als gäbe es keine Umkehr. Vor mir öffnete sich eine Ebene, die im bleichen Licht schimmerte wie ein Feld aus Glas. Erst als ich näher trat, erkannte ich, dass es keine Glasflächen waren, sondern unermessliche Haufen von Gold, Juwelen und Schätzen aller Art. Berge aus Münzen türmten sich bis zu 20 Meter hoch und dazwischen lagen Kronen, Zepter, kostbare Gemälde, Reliquien und Statuen aus längst vergessenen Reichen. Doch die Schönheit war eine Falle, Schon nach wenigen Schritten sah ich, wie die Schätze sich bewegten. Ganze Haufen kollabierten, rutschten hinab und begruben jene Seelen, die sich verzweifelt auf die Reichtümer warfen. Sie kletterten mit gierigen Fingern über die Münzen, ihre Augen glühten wie Kohlen, während sie Schätze ergriffen, die in ihren Händen zu Asche zerfielen. Andere Seelen rollten gewaltige Kugeln aus verdichtetem Gold, so schwer wie Felsblöcke, nur um sie im nächsten Moment gegen andere zu stoßen. Sie schrien dabei, als sei dies ein Kampf ohne Ende, ein Krieg ohne Sieger. Zwischen ihnen bewegten sich riesenhafte Gestalten, halb menschlich, halb aus Gold geformt. Ihre Gesichter waren durch Masken verzerrt, aus denen flüssiges Metall wie Tränen rann. Sie schwangen Ketten aus glühenden Münzen, die sie auf die Seelen niederpeitschten, wenn diese innehielten. Einer dieser Giganten blieb stehen, sein Blick fixierte mich. Seine Stimme war wie das Kreischen von Zahnrädern. »Was begehrst du, Übersetzer? Wissen? Anerkennung? Du bist nicht anders als diese hier.« Sein Urteil schnitt tief, denn in meinem Inneren wusste ich, dass er recht hatte. Mein ganzes Leben hatte ich Schriften gesammelt, nicht nur aus Hingabe, sondern aus dem Stolz, etwas zu besitzen, das anderen verwehrt war. Ich rannte weiter, und die Goldberge verschwammen im Nebel. Der Boden wurde dunkler, feucht, bis er schließlich zu einem schwarzen Fluss anschwoll. Er war nicht breit, vielleicht 30 Meter, doch er wirkte unendlich. Seine Oberfläche brodelte, Blasen platzten und setzten roten Dampf frei, der wie Blut roch. Im Wasser kämpften Seelen gegeneinander, umschlungen in ewigen Fäusten. Sie kratzten, bissen, ertränkten sich und stiegen doch wieder an die Oberfläche, um den Kampf von Neuem zu beginnen. Manche waren nur noch Schatten, deren Gesichter von Hass entstellt waren. Sie rangen miteinander ohne Ziel, ohne Sinn, nur getrieben von Zorn, der niemals erlöschen konnte. Die Luft vibrierte vom Echo ihrer Schreie, und der Dampf legte sich schwer auf meine Haut, als wolle er auch mich zum Kämpfer machen. Ein Boot glitt an mir vorbei. Es bestand nicht aus Holz, sondern aus zusammengenähten Knochen, und ein knochiger Fährmann mit leerem Blick steuerte es durch die tobenden Fluten. Er hielt mir eine Kette entgegen, deren Glieder aus rot glühendem Metall bestanden. »Steig ein«, sagte er, »dein Zorn gehört uns längst.« Ich wandte mich ab, und mit jedem Schritt spürte ich den Drang, zurückzuspringen, meine Fäuste in fremdes Fleisch zu graben, meinem eigenen Groll freien Lauf zu lassen. Doch ich zwang mich weiterzugehen, bis der Fluss hinter mir lag. Die Landschaft veränderte sich erneut. Der Boden wurde trocken und rissig, wie eine verbrannte Steppe. Überall standen Grabmäler aus schwarzem Stein, jeder so groß wie ein Haus. Aus den Spalten drang rotes Feuer, das wie ein lebendiger Atem zischte. Es war kein gewöhnliches Feuer, sondern eines, das keine Wärme spendete, sondern nur Schmerz und Qual. Zwischen den Gräbern bewegten sich Gestalten, die aussahen wie Priester, doch ihre Körper waren nur noch Skelette, umhüllt von Flammen. Sie sangen Hymnen, deren Töne mathematisch vollkommen waren, aber so falsch, dass sie mir das Gefühl gaben, mein Geist würde zerbrechen. Ihre Gesänge hielten die Feuer in Gang, die aus den Gräbern schlugen. Ein Grab brach plötzlich auf und aus den Flammen stieg eine Seele, deren Gesicht verkohlt war und doch voller Überzeugung. Seine Augen brannten heller als das Feuer. Er streckte die Arme nach mir aus. »Du weißt, dass es keinen Himmel gibt«, rief er. »Alles ist eine Lüge und du hast es selbst gelesen.« Es war, als spräche er meine geheimsten Zweifel aus, die ich während meiner Arbeit oft verdrängt hatte. Die Texte, die ich übersetzte, hatten mich immer wieder an den Punkt gebracht, an dem ich fragte, ob Sinn und Ordnung nicht nur Illusionen waren. Doch dann griffen die Flammen wieder nach ihm, zogen ihn zurück in das Grab, und der Deckel schloss sich mit einem Schlag. Das Singen der skelettierten Priester schwoll an, lauter, schärfer, bis es in meinen Ohren dröhnte wie ein endloser Tinnitus. Ich rannte zwischen den Gräbern hindurch, bis ich die Ebene hinter mir ließ. Zurück blieb das Gefühl, dass die Worte des Verdammten nicht nur seine eigenen waren. Sie waren auch ein Teil von mir. Ich hatte 3 weitere Kreise gesehen. Die Habgier, den Zorn und die Häresie. Und in jedem Spiegelbild erkannte ich mich selbst, verzerrt, doch unverkennbar. Der Abstieg führte mich weiter, und mit jedem Schritt wuchs die Gewissheit. Ich konnte nicht mehr umkehren. Der Pfad führte mich weiter abwärts, bis sich die Luft veränderte. Sie wurde schwer, metallisch, und jeder Atemzug schmeckte nach Blut. Vor mir breitete sich ein Wald aus, doch dies waren keine Bäume. Es waren verdrehte, schwarze Dornenbüsche, deren Äste wie Arme aus dem Boden ragten. Jeder Stamm war ein Körper, jeder Ast ein verzerrtes Gesicht. Ich verstand sofort, dies waren die Seelen der Selbstmörder. Sie wimmerten, wenn der Wind durch ihre Äste strich. Schwarze Flüssigkeit tropfte aus den Rissen ihrer Rinde und versickerte im Boden. Manche von ihnen sprachen. Ich war Maler, krächzte eine Stimme in brüchigem Latein. Die Schönheit, die ich schuf, ließ mich meine eigene Hässlichkeit nicht ertragen. Ein anderer Stamm flüsterte in altgriechischer Sprache, ich malte Heilige, aber ich hasste meine sündigen Gedanken. Also band ich mir Steine um den Hals und ging ins Meer. Über den Dornen schwebten geflügelte Wesen. Sie sahen aus wie Harpien, doch ihre Flügel bestanden aus kristallisierten Tönen, als wären sie gefrorene Musik. Sie stürzten herab, rissen mit scharfen Krallen Stücke der Dornen heraus und tranken den schwarzen Saft. Mit jedem Tropfen wurden ihre Gesichter schöner, bis zur Unwirklichkeit. Eine von ihnen landete direkt vor mir. Ihre Augen leuchteten und ihre Stimme klang wie 1000 Glocken. Auch du trägst die Sehnsucht nach dem Ende in dir, Übersetzer. Warum kämpfst du dagegen an? Ich spürte den Sog ihrer Worte, doch ich wandte mich ab. Weil das Ende keine Antwort ist, flüsterte ich. Da kreischte sie und stürzte sich wieder in die Luft, während die Dornenbüsche lauter wimmerten. Der Wald endete abrupt an einem Fluss, dessen Oberfläche kochte. Es war Blut, das in Blasen aufstieg und platzte, als würde es von der Hitze aus der Hölle selbst genährt. Darin standen Seelen, manche bis zu den Knien, andere bis zur Brust, wieder andere fast völlig versunken. Ihre Schreie hallten über das Ufer, während ihre Haut sich löste und sofort wieder schloss, nur um erneut zu reißen. Am Rand patrouillierten Kreaturen, die aussahen wie Zentauren, deren Körper jedoch vollständig in schwarzes Eisen gegossen waren. Sie hielten Lanzen, deren Spitzen in blauer Flamme brannten, kalt und tödlich. Einer von ihnen trat näher, seine Augen wie glühende Kohlen. »Deine Hände sind frei von Blut, aber dein Wissen hat Kriege genährt«, grollte er. »Wie viele starben wegen der Worte, die du übersetzt hast?« Ich konnte nicht antworten, denn tief in mir wusste ich, dass auch meine Arbeit Türen geöffnet hatte, die besser verschlossen geblieben wären. Ich wandte mich ab und der Weg führte mich tiefer, bis das Feuer hinter mir lag. Dann öffnete sich eine gewaltige Senke, ein Abgrund mit konzentrischen Gräben, die sich spiralförmig nach unten zogen. Jeder Graben war ein Ring, und in jedem wurden Seelen gepeinigt, die in ihrem Leben mit Lügen und Betrug gearbeitet hatten. Im ersten Graben rannten Männer und Frauen im Kreis, gepeitscht von Dämonen mit Hörnern. Ihre Rücken waren mit Narben übersät und auf ihrer Haut stand geschrieben, wen sie verführt oder manipuliert hatten. Weiter unten steckten Seelen bis zum Hals in einer Masse aus Exkrementen, die ihre eigenen Schmeicheleien verkörperte. Ich hörte einen Stöhnen. »Du bist klug, so klug«, er sprach es zu mir, obwohl er fast erstickte. In einem tieferen Graben standen Körper kopfüber in glühenden Löchern, ihre Füße lodernd. Ich erkannte die Symbole auf ihren Gewändern. Sie waren Händler heiliger Ämter gewesen, Männer der Kirche, die ihren Glauben verkauft hatten. Noch tiefer taumelten Seelen mit verdrehten Köpfen, die rückwärts liefen, während ihre Augen Tränen von Blut vergossen. »Wir wollten sehen, was kommen würde«, schrien sie. Über all dem wachte ein Wesen, das kaum zu begreifen war. Sein Körper bestand aus Gold und Fäulnis zugleich, seine Haut ständig im Wechsel zwischen Glanz und Verwesung. Er hob die Hand, als ich an ihm vorbeiging, und ich hörte eine Stimme direkt in meinem Kopf. »Jede Lüge hat einen Preis, Übersetzer, auch deine.« Ich wagte nicht zurückzuschauen. Stattdessen stieg ich weiter hinab, tiefer, bis der Boden wieder hart und glatt wurde. Vor mir breitete sich eine endlose Ebene aus Eis aus, so schwarz und spiegelglatt, dass sie das Nichts selbst zu reflektieren schien. Unter der Oberfläche sah ich Gesichter, gefroren, ihre Münder aufgerissen in Schreien, die nie die Luft erreichten. Manche waren bis zum Hals sichtbar, andere völlig eingeschlossen. Ich wusste, dies war der Kreis des Verrats. Die Kälte schnitt durch meine Haut, tiefer als jede Winterluft. Jeder Schritt ließ meine Knochen schmerzen. Ich kniete nieder und legte die Hand auf die glatte Fläche. Unter dem Eis bewegte sich ein Schatten, riesig, unvorstellbar. Dann hörte ich ein Knacken, das wie brechendes Gestein klang. Drei Stimmen erhoben sich gleichzeitig, wie Donner aus dem Abgrund. So endet jeder Weg, Übersetzer. Du suchtest Wissen und du hast Verrat gefunden. Vor allem den Verrat an dir selbst. Ich wich zurück, doch das Eis begann zu beben. Risse breiteten sich aus und die Dunkelheit darunter lebte. Ich verstand. Ich stand vor der Mitte aller Verdammnis. Das Eis unter meinen Füßen knackte mit jedem Schritt, als wollte es mein Gewicht nicht länger tragen. Die Dunkelheit unter der Fläche pulsierte wie ein schlafendes Herz. Und ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es erwachte. Die Kälte war nicht mehr bloß ein körperliches Empfinden. Sie griff nach meinem Verstand, ließ Erinnerungen gefrieren, Gedanken in Nebel zerfallen. Ich konnte kaum noch fühlen, außer eine lähmende Leere, die sich in mir ausbreitete. Dann bebte die Ebene. Risse schossen in geometrischen Mustern durch das Eis, zogen Linien, die ich wie Schrift verstand, obwohl sie keine Sprache waren, die je ein Mensch gekannt hatte. Sie erzählten von Verrat, von gebrochenem Vertrauen, von Liebe, die sich in Hass verwandelt hatte, von Treue, die verkauft worden war. Der Boden barst, und aus den Tiefen erhob sich ein Schatten, so gewaltig, dass er die Welt um mich verdunkelte. Drei gigantische Köpfe ragten aus einem Körper, der zwischen Fleisch, Knochen und Eis gefangen schien. Jeder Kopf war anders. Der linke weinte unaufhörlich, Tränen gefroren noch im Fallen und bildeten Eiszapfen, die wie Dolche von seinen Wangen hingen. Der rechte fraß, malte mit Zähnen so groß wie Häuser, als zermalmte er das Konzept von Treue selbst. Der mittlere starrte reglos. Seine Augen tief wie Abgründe, erfüllt von einer Wahrheit, die ich nicht ertragen konnte. Die drei Stimmen erhoben sich und die Luft wurde so schwer, dass meine Knie nachgaben. »Du bist weit gekommen, Übersetzer«, sprach die Mitte. Ihre Stimme klang wie Gletscher, die brechen. »Doch dein Weg endet hier.« »Du hast dich selbst betrogen«, donnerte die rechte Stimme, »indem du dachtest, du könntest Wissen ohne Preis erlangen.« »Und du hast uns geholt«, flüsterte die Linke, so leise, dass es wie ein Windhauch war, doch jedes Wort schnitt mir wie Glas ins Ohr. Jedes Zeichen, das du entziffertest, war ein Schritt tiefer in unser Reich. Ich wollte antworten, doch meine Lippen waren taub. Nur ein Stöhnen kam heraus. Das Eis um meine Füße begann zu wachsen, Kristalle krochen meine Beine hinauf, schlossen meine Haut ein wie Ketten. Ich fühlte, wie mein Herz langsamer schlug, wie die Wärme meinen Körper verließ. »Dies ist deine Bestimmung«, sagte der mittlere Kopf. »Nicht Forscher, nicht Gelehrter. Du bist Übersetzer der Verdammnis.« Die Eisschicht erreichte meine Brust. Ich rang nach Atem, als würde die Luft selbst gefrieren. In meiner Verzweiflung erinnerte ich mich an eine Passage, die mir damals im Manuskript aufgefallen war. Sie wirkte wie ein Fehler, rückwärts geschriebene Wörter in einer anderen Tinte, so schwach, dass sie fast unsichtbar waren. Ich hatte sie nicht verstanden. Doch nun begriff ich. Es war ein Gegenzauber. Ein letzter Widerstand von Bruder Alvarik, dem Mönch, der das Manuskript vor Jahrhunderten kopiert hatte. Mit tauben Fingern griff ich nach meiner Jacke. In der Innentasche lag ein Stück Pergament, auf das ich diese seltsame Passage damals übertragen hatte. Die Worte flimmerten, kaum lesbar, aber sie waren da. Ich zwang meine Lippen, sich zu bewegen, während das Eis bereits meine Kehle erreichte. Inversus, verbum, retro. Die Silben stolperten aus meinem Mund, wie gefrorene Steine, doch mit jedem Laut begann das Eis zu vibrieren. Die drei Köpfe brüllten gleichzeitig, ein Klang, der so laut war, dass er die Welt zerriss. »Nein, das darfst du nicht!« Der mittlere Kopf schlug mit seinen gewaltigen Zähnen nach mir, doch der Boden unter uns brach auf. Flammen schossen aus den Rissen, Dampf stieg auf und das Eis zerbarst. Das Pergament in meiner Hand brannte mit einem Licht, das nicht aus dieser Welt stammte. Die Stimmen schrien weiter, doch sie klangen jetzt verzerrt, fern, als würde das Echo durch endlose Tunnel hallen. Ich sprach die Worte lauter, immer schneller, obwohl meine Zunge gefroren schien. Retro, incantatio. Dann löste sich der Boden vollständig. Ich spürte, wie etwas mich nach oben zog, mit unbändiger Kraft, als würde die Hölle selbst mich hinauswürgen. Ich flog durch Schichten aus Dunkelheit, aus Sturm, aus brennender Luft, vorbei an den Kreisen, die ich zuvor durchquert hatte. Lady Valeria kreischte, ihre Flügel streiften meinen Rücken, und ich spürte, wie Wunden sich in meiner Haut brannten. Die Morborn-Heuler heulten aus dem Sumpf der Völlerei, ihre Atemzüge sickerten in meine Lungen, und ich wusste, dass ich den Geschmack von Fäulnis niemals wieder verlieren würde. Ketten aus dem Fluss des Zorns griffen nach meinen Armen und hinterließen Brandmale, die sich tief in mein Fleisch einbrannten. Doch der Sog riss mich weiter, unerbittlich. Der letzte Blick, den ich im Aufstieg erhaschte, war der der drei Köpfe des Triune Warden. Sie starrten mir nach, voller Hass und Verzweiflung, während ihr Schrei das Eis bersten ließ und den Himmel selbst erzittern machte. Dann war da nur noch Licht, blendend und gleißend, und mein Körper schlug auf hartem Holz auf. Ich keuchte und erkannte den vertrauten Geruch meines Arbeitszimmers. Ich lag auf dem Boden meiner Hütte, die Kerzen längst heruntergebrannt, die Uhr verstummt, das Manuskript zu schwarzer Asche zerfallen. Doch auf meinem Körper waren die Male geblieben. Narben, Symbole, Brandwunden. Ein Beweis, dass es kein Traum gewesen war. Und tief in meinem Inneren wusste ich, die Hölle hatte mich nicht losgelassen. Sie hatte mich zurückgestoßen, aber nur, um mich weiter zu beobachten. Ich richtete mich auf und im Fenster spiegelte sich mein Gesicht. Mein Haar war weiß wie Schnee, meine Augen fremd und abgründig. Der Übersetzer war zurückgekehrt, doch er war nicht mehr derselbe. Das Erste, was ich wahrnahm, war das Ticken der Standuhr in der Ecke meines Arbeitszimmers. Doch der Klang war falsch. Die Sekunden schienen sich zu dehnen, als würden sie länger dauern, als hätte die Zeit selbst Schaden genommen. Ich richtete mich auf. Meine Muskeln brannten, als hätte ich tagelang in eisigem Wasser gelegen. Mein Atem stieg sichtbar in der Luft auf, obwohl der Raum warm sein sollte. Die Kerzen waren längst niedergebrannt, doch die Reste ihres Wachses hatten sich in Formen erstarrt, die mir wehtaten, wenn ich sie länger betrachtete. Das Manuskript war verschwunden. Nur eine schwarze, ölige Schicht bedeckte den Schreibtisch in Mustern, die aussahen wie fremde Zeichen. Ich rieb mir über die Augen, doch die Symbole blieben. Sie hatten sich in mein Bewusstsein eingebrannt. Als ich in den Spiegel im Flur blickte, wich ich zurück. Mein Haar war schlohweiß, jeder Strang so hell wie Schnee. Meine Augen hatten sich verändert. Sie wirkten tiefer, fast als starrte man in einen Abgrund, der kein Ende fand. Meine Haut war blasser, gezeichnet von Narben, die in Mustern verliefen. Auf meiner Brust waren Linien eingebrannt, die Worte formten, Worte, die ich verstand, obwohl sie in keiner Sprache geschrieben waren. Ich stolperte in die Küche, goss mir Wasser ein. Es schmeckte dick, als hätte es die Konsistenz von Öl. Ich würgte, spuckte es ins Becken, doch selbst der Geschmack von Metall blieb mir im Mund. Ich griff nach Brot, biss hinein, und sofort erinnerte ich mich an den Regen der Völlerei, an die verfaulenden Brocken, die auf mich niedergeprasselt waren. Ich konnte nicht schlucken. Der Hunger blieb, doch die Nahrung war mir entzogen. Draußen hörte ich Schritte. Ich blickte aus dem Fenster und sah Mrs. Whitmore, meine alte Nachbarin. Sie stand am Gartenzaun, die Hände gefaltet, und starrte zu meinem Haus. Ihre Lippen bewegten sich. Gebete. Ich trat einen Schritt zurück, denn ihre Augen waren voller Furcht. Sie wusste, dass etwas mit mir geschehen war, auch wenn sie die Wahrheit nicht hätte begreifen können. In den Tagen, die folgten, versuchte ich, meine Arbeit wieder aufzunehmen. Alte Texte lagen auf dem Tisch, doch sobald ich meine Augen auf die Seiten richtete, begannen sich die Buchstaben zu verändern. Harmlos wirkende Wörter verwandelten sich in Passagen, die von Qualen sprachen. Jeder Satz enthielt eine verborgene Struktur, ein Echo der Hölle. Es war, als hätte das Manuskript selbst überlebt. Nicht in der Welt, sondern in mir. Nachts träumte ich von den Kreisen. Ich sah den Trauerkönig, dessen Tränen im Eis gefroren waren. Ich hörte Lady Valerias Lachen, scharf wie zerspringendes Glas. Ich schmeckte den Moder des Morastes und ich fühlte die Kälte des Triune Warden, der mich noch immer mit seinen drei Blicken verfolgte. Manchmal erwachte ich, weil ich glaubte, Klauen kratzten an den Fenstern. Manchmal hörte ich das Knarren der Knochenboote am Fluss des Zorns. Eines Abends, als ich das letzte Licht des Tages durch die Fenster scheinen sah, nahm ich eine Entscheidung. Ich würde die Schriften verbrennen, alles, was ich je übersetzt hatte. Ich trug Kisten hinaus in den Garten, stapelte Bücher, lose Blätter, Notizen, dann zündete ich sie an. Die Flammen loderten, doch das Feuer brannte nicht wie gewöhnliches Feuer. Es war dunkel, beinahe schwarz, und der Rauch stieg nicht in den Himmel, sondern senkte sich schwer auf den Boden. Mrs. Whitmore rief die Feuerwehr. Doch als die Männer kamen, sahen sie nichts. Kein Rauch, keine Flammen. Nur mich, wie ich in meinem Garten stand. Starr vor Entsetzen. Doch ich sah, wie die Manuskripte vergingen. Drei Nächte lang brannte der Haufen, ohne dass er kleiner wurde. Erst am vierten Morgen lag dort nur noch Asche. Doch es brachte mir keine Erlösung, denn während ich dort stand, hörte ich Stimmen. Leises Flüstern, kaum wahrnehmbar, doch immer da. Du bist einer von uns. Du wirst zurückkehren. Die Worte sind hungrig. Ich zog mich zurück in mein Arbeitszimmer, doch die Stimmen folgten mir. Sie waren in den Wänden, in den Schatten, sogar im Ticken der Uhr. Wenn ich meine Augen schloss, sah ich die Narben auf meiner Haut leuchten, als würden sie von innen brennen. Du bist der neue Übersetzer, flüsterten sie. Und die Arbeit ist nicht beendet. Ich presste die Hände auf meine Ohren, doch es half nichts. Ich wusste nun, dass die Hölle mich nicht freigegeben hatte. Sie hatte mir nur eine Aufgabe auferlegt. Ich war ein lebendiger Träger geworden, ein Buch in Fleisch gebunden. Und jedes Wort, das ich sprach, jede Geschichte, die ich erzählte, war ein weiterer Schritt auf dem Pfad, den auch andere betreten würden. Ich war zurückgekehrt ins Diesseits, doch nicht als derselbe Mensch. Ich war eine Einladung geworden. Die Tage vergingen, doch sie fühlten sich nicht mehr wie Tage an. Zeit war für mich zu einer zerrissenen Struktur geworden, wie ein Text, dessen Seiten fehlten oder in der falschen Reihenfolge gebunden waren. Ich saß oft in meinem Arbeitszimmer, unfähig, meine eigenen Aufzeichnungen zu lesen, weil sich die Buchstaben vor meinen Augen verschoben. Selbst einfache Zeitungsartikel verwandelten sich in Fragmente von Beschwörungen. Jedes Wort war ein Splitter der Hölle, und ich war das Gefäß, das sie barg. In manchen Nächten hörte ich es deutlich. Das Kratzen von Klauen an den Fensterscheiben, das Flattern zerrissener Flügel, das Stöhnen von Stimmen, die längst hätten schweigen sollen. Ich wusste, dass sie mich beobachteten. Nicht, weil sie mich zurückholen wollten, nicht sofort, sondern weil ich bereits ein Teil ihrer Arbeit geworden war. Mrs. Whitmore kam noch einige Male zum Zaun. »Samuel«, rief sie mit ihrer zitternden Stimme, »warum sieht man dich kaum noch? Du bist mager geworden. Willst du nicht hereinkommen auf eine Tasse Tee?« Doch ich konnte nicht. Jedes Mal, wenn ich ihre Augen sah, erkannte ich die Linien von Schwäche, die sich in ihr Leben eingewebt hatten. Kleine Lügen, kleine Sünden, die in ihr schlummerten wie Samen. Ich konnte sie alle sehen, klarer als jemals zuvor. Ich wich zurück, ohne ein Wort. Sie machte das Kreuzzeichen, murmelte etwas in ihrem alten Dialekt und ging davon. Ich begann, über meine Zukunft nachzudenken. Hatte ich überhaupt noch eine? Schlaf war mir kaum vergönnt. Und wenn, dann kehrten die Kreise zurück. Ich fiel erneut in den Morast, sah den Zorn im schwarzen Fluss, schmeckte die Asche der Völlerei. Und immer wieder begegnete ich dem Blick des Triune Warden, dessen drei Augen mich daran erinnerten, dass ich entkommen war, aber niemals frei sein würde. Die Narben auf meinem Körper heilten nicht. Manche brannten in der Nacht, als ob Feuer darunter verborgen lag. Andere waren kalt wie Metall, so dass meine Haut an den Bettlaken fror. Einmal sah ich im Spiegel, wie sich die Brandmale bewegten, langsam, als schrieben sie neue Wörter in mein Fleisch. Ich drehte mich weg, doch ich wusste, dass die Zeichen weiter wuchsen. Ich fragte mich, ob es besser wäre, zurückzukehren. Nicht mit einem Manuskript, das war zu Staub zerfallen, sondern durch die Wege, die ich nun kannte. Die Stimmen lockten mich. »Komm zurück, Sam. Du bist schon einer von uns. Warum kämpfst du noch?« Aber tief in mir gab es einen Rest von Widerstand. Vielleicht war es Eigensinn, vielleicht die Erinnerung an die Menschen, die ich zurücklassen würde, wenn ich endgültig verschwand. Ich sagte mir, wenn ich zurückgehe, dann öffne ich die Tür weiter. Wenn ich bleibe, dann bin ich eine Barriere. Ich begann, alles niederzuschreiben, was mir geschehen war. Nicht in die alten Bücher. Die verbrannte ich, sondern auf lose Blätter, die ich bewusst unsauber, chaotisch beschriftete. Keine klaren Übersetzungen, keine vollständigen Texte, nur Fragmente, Warnungen. Ich hoffte, dass niemand je das Ganze zusammensetzen könnte. Doch ich weiß, dass selbst diese Worte gefährlich sind. Denn wer sie liest, wer bis hierhin durchhält, wird verändert. Neugier ist stärker als Angst. Ich habe es bei mir selbst gesehen und bei all den Seelen, die ich in den Kreisen traf. Die Verlockung ist immer größer als die Warnung. Gestern Nacht war es besonders schlimm. Ich saß am Schreibtisch, als ich ein Wispern hörte, direkt neben meinem Ohr. Ich drehte mich um. Da war niemand. Doch im Spiegel gegenüber sah ich eine Gestalt hinter mir. Dünn, mit bleicher Haut und Augen, die nicht mehr menschlich waren. Es war mein eigenes Spiegelbild, verzerrt, wie ich sein würde, wenn ich irgendwann nachgäbe. Es lächelte und sprach in einer Sprache, die ich verstand, aber nie gelernt hatte. Du bist schon halb da. Ich schlug den Spiegel ein, doch das Bild verschwand nicht aus meinem Kopf. Es flüstert weiter. In jeder Pause zwischen den Sekunden des Uhrschlags. Nun sitze ich hier, schreibe diese letzten Seiten und die Geräusche draußen werden lauter. Ein Pochen an den Fenstern, ein Scharren an der Tür, das Stöhnen des Eises, das unter meinen Füßen bricht. Ich weiß, dass sie kommen werden. Vielleicht heute Nacht, vielleicht in einer Woche. Was bleibt, ist die Entscheidung. Werde ich mich hingeben und ihr Werkzeug werden oder widerstehe ich bis zum letzten Atemzug? Ich weiß, dass beides Verdammnis bedeutet. Aber vielleicht, nur vielleicht, kann mein Widerstand etwas hinauszögern. Vielleicht hält er die Tür für andere ein wenig länger geschlossen. Wenn du dies liest, dann hast du die Worte bereits in dich aufgenommen. Du bist neugierig genug gewesen, den ganzen Weg zu gehen. Du glaubst vielleicht, dass du stark bist, vorsichtiger, klüger als ich, das dachte ich auch. Doch höre mich jetzt, die Hölle ist geduldig. Sie wird warten, sie wird flüstern und irgendwann wirst auch du übersetzen. Ein letztes Mal heben sich die Stimmen draußen im Chor. Sie rufen meinen Namen, immer deutlicher. Ich lege die Feder nieder, meine Hände zittern. Das Kratzen an den Scheiben wird zum Schlagen. Ich weiß, dass die Tür bald nachgibt und dann werde ich wählen müssen. Doch was immer geschieht, die Worte leben weiter. In mir, in diesem Bericht und nun auch in dir.